Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis.
Aha. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht.
Ja, ich bin hier. Here I am. I'm the master of your destiny.
Falk, was ist denn alles in niedlich enthalten?
Niedlich ist so wie das badische, der badische Fuß.
Bitte was?
Der badische Fuß. Wenn man in Baden sagt, mir tut der Fuß weh, kann es von der Zehenspitze bis zum Mitte-Oberkörper sein.
Oh Gott, manchmal bin ich so müde.
Was wir jetzt tatsächlich alles schon hatten, von ein kleiner Elf zieht in einer Tür in deinem Regal ein, zu, wir schreiben das übelste Baller-Riff in einem Metal-Song, was du auch niedlich findest.
Und ja. Wisst ihr was, Leute? Sucht euch doch euren Scheiß aber selber im Internet zusammen. Ich rede jetzt hier überhaupt nicht mehr drüber.
Nein, bitte.
So. Ihr könnt alle selber googeln, was der Julebock ist. Ist mir doch jetzt völlig egal. Leute. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Med und Moshpit, eurem Podcast von und mit Saltatio Mortis. Ja, das sind wir. Hier ist wie immer euer Jean am Mikrofon und mit mir am Start ist heute Luzi, das Lametta behangene L. Ich hatte mir ein bisschen gewünscht, dass du dich heute mit Lametta behängst. Du strahlst aber auch ansonsten so. Geht's dir gut heute?
Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich habe einen dreifachen Espresso in meiner Hand. Wenn ich gleich zu schnell rede, das tut mir leid.
Das wird super. Das passt auch sehr, sehr gut heute. Du siehst, ich habe mich so ein bisschen schon passend gewandelt. Wir verraten gleich, worum es geht. Mit uns am Start ist heute aber der Mann, den wir auf jeden Fall ganz besonders brauchen heute bei dieser Folge. Unser Chefhistoriker Falk. Falk, ich freue mich total, dass du da bist.
Oh, ich freue mich auch. Hallo, wir werden besinnlich heute, hoffe ich. Weihnachten steht vor der Tor. Und es wird ganz großartig. Macht hoch die Tür, das Tor macht weit.
Ist dann direkt los. Es geht direkt los.
Also es wird auf jeden Fall eine legendäre Folge, das weiß ich jetzt schon. Ihr seht, ich verrate es einfach mal. Ich habe hier den Ugly Christmas Sweater von uns an. Saltatio Mortis Ugly Christmas Sweater, den gibt's auch gar nicht mehr. Das heißt, das ist eine Rarität, soweit ich das
Limited
weiß.
Limited Edition,
Gottes Willen. Ja, der war so hässlich, der musste eingestellt werden.
Ja, aber ich habe mich auch entsprechend für diese Folge heute nicht rasiert die Woche, weil ich so ein bisschen das Weihnachtsmann-Feeling haben wollte, nur für euch. Denn wir haben jetzt Folge 70. Erstens, wer hätte das gedacht? 70 Folgen Med und Moshpit, 70 Folgen Saltatio Mortis Podcast. Also wenn ihr mich gefragt hättet, ich hätte gedacht, ey, die geben uns maximal 5 Folgen, dann setzen die uns ab, wenn überhaupt, ja. 70!
Ah ja, das haltet ihr für
das
interessant.
So unfassbar erstaunlich. Und noch viel erstaunlicher, was ich, statt dass wir uns zum Labern treffen, was wir ja öfters mal machen, aber dass es so viele Menschen gibt, die da furchtbar viel Spaß und Freude dran haben, dass es sowas wie die Moshpicks gibt, die mich so völlig überrumpelt haben und also quasi links überholt haben mit ihren wirklich geilen Aktionen, die uns auf der Straßenmusik besucht haben und für richtig Stimmung gesorgt haben. Das ist einfach der Wahnsinn.
Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich jetzt schon um mehrere Minuten. Luzi, hättest du gedacht, dass wir 70 Folgen durchhalten?
Nee, überhaupt nicht. Also weder, dass wir das durchhalten mit tatsächlich regelmäßigen Terminen, die wir einhalten müssen, dann um das aufzuzeichnen, noch dass Radio Bob uns das zulässt, sondern eher so, ja, das findet ihr also interessant. Ja, danke dafür, aber das, bei uns nicht. Und natürlich Leute da draußen, die das dann offensichtlich auch irgendwie sich dann anhören, bei was auch immer. Das ist Wahnsinn.
Ja, ganz genau. Also an der Stelle schon mal ein riesen Dankeschön an alle, die uns so treu und dauerhaft zuhören, dass wir tatsächlich 70 Folgen jetzt mittlerweile machen konnten. Und ich würde sagen, also die 100 machen wir auf jeden Fall voll.
Ja, aber hallo, jetzt können Sie es auch immer rausschmeißen hier. Doch.
Die machen
jetzt
wir auf jeden Fall.
Jetzt übernehmen wir den Laden.
Wann übernehmen wir den Laden? Ganz genau, so sieht's aus. Auf dem Weg dorthin zur Podcast-Weltherrschaft machen wir heute eine ganz besondere Folge. Wir sind ein paar Tage jetzt vor Weihnachten und dann dachte ich, was gibt's Besseres als eine Spezial-Weihnachtsfolge? Wir lüften heute alle möglichen Geheimnisse rund um Weihnachten, damit jeder da draußen am Essenstisch bei der Family mit den neuesten heißen Facts um Christmas um sich schmeißen kann und total angeben kann. Ja, seid ihr dabei?
Aber sowas.
Auf jeden. Ich bin auf alle Fälle mit am Start. Weihnachten ist doch so ein richtig geiles Fest. Also ich bin bekennender Weihnachtsfan mittlerweile wieder. Ich glaube, es gibt bei jedem von uns im Leben immer mal so Situationen, wo man sagt, oh, Weihnachten, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich kann mich an Weihnachtsfeste erinnern, wo mir meine Eltern so sehr auf den Sack gingen und die Familie, dass ich versucht habe, dem maximal zu entkommen und für mich allein in einer Kneipe, also in einem Café saß und froh war, niemanden zu sehen, weil es einfach eine ganz schreckliche Veranstaltung war. Und mittlerweile zelebriere ich das wieder und feiere das. Also es gibt so ein weihnachtliches Auf und Ab, würde ich mal sagen, im Leben eines Menschen. Und je mehr ich davon erlebt habe, desto schöner finde ich das und desto wichtiger finde ich das Zusammenkommen von Familie.
Das freut mich total, dass du auch so ein Weihnachtsfan bist, weil ich kann mir vorstellen, dass du schon eine ganze Weile auch Weihnachten feierst. Ich meine, wir witzeln ja immer rum, ne? Der Mümmelstein ist mehrere hundert Jahre alt und so. Aber Weihnachten ist tatsächlich ein perfektes Fest für dich. Wir alle wissen, Weihnachten wird, je nachdem, wo man hinkommt, entweder am 24. oder 25. Dezember gefeiert. Und klar, die Wintersonnenwende, die ist am 21.12., am 21. Dezember, die war schon lange vorher, seit Urzeiten irgendwie ein ganz wichtiges Datum. Es ist die längste Nacht des Jahres und danach geht es wieder bergauf. Die Tage werden wieder ein bisschen länger, die Nächte werden kürzer und so. Und das hat man in ganz, ganz vielen europäischen Kulturen gefeiert. Und dann hieß es Mittwinter und so weiter. Und Falk weiß noch ganz genau, was man am 25. Dezember feiert. Und dazu treffen wir uns alle ja jedes Jahr, nämlich den Sonnengott Mithras. Richtig, Falk?
Jawohl! Endlich! Wir sind voll im Thema. Freunde, Mithras ist eine so spannende Figur. Und ja,
Ein Moment. Ganz kurz. Mach's bitte kurz, okay?
Ja, weil
wir haben noch ein bisschen was zu besprechen heute.
Also es geht sogar nicht nur um Mithras, es geht auch um Sol Invictus, die unbesiegte Sonne, eine weitere römische frühe Gottheit, die dann immer so ein bisschen sich vermengt haben. Wir können auch mal sehr gerne eine Folge über Götter und Göttersagen machen. Da bin ich nämlich sofort am Start, aber
Hab ich nicht mit gerechnet, aber gut, dass du es sagst.
eine Gottheit, die es leider nicht geschafft hat, nach wie vor verehrt zu werden. Im Prinzip kann man sagen, ich sage es mal wirklich salopp und ich hoffe, dass alle, dass kein Mithras-Anhänger sich in seiner Katakombe umdreht jetzt. Es ist eine Art Jesus-Figur. Es gibt einen Ein-Gott-Glauben, es gibt Mysterien, es gibt geheime Einweihungen. Und Mithras wurde ungefähr gleichzeitig zu dem aufkommenden Christentum sehr verehrt. Größtes Problem von Mithras und seinen Anhängern war, es waren nur Männer zugelassen. Christentum war dann deswegen deutlich attraktiver, weil da durften auch Frauen mitmachen. Und deswegen hat es gleich mal die doppelte Anzahl an Gläubigen. Und wenn du irgendwie von deinem Mithras-Bankett kommst und die Lady daheim sagt, also mein Lieber, lass uns doch lieber mal zu den Leuten da drüben gehen, die machen Party und da darf ich auch mit, dann musst du mir mal den Ehemann zeigen, der irgendwann nicht weich wird und sagt, okay, wir werden jetzt Christen, das ist viel geiler. Ah ja, du kommst auch mit, ja, alles klar. Also um Gottes Willen, ich möchte jetzt nicht dem Christentum zu nahe treten, aber das ist ein...
Wäre aber auch durchaus vorstellbar, ne? Und jetzt hier, Luzi, du und ich, wir müssen jetzt mal ganz kurz hier die Fahne für die Männer hochhalten, dass so ein Ding natürlich auch gerade besonders interessant ist, so Man Cave, weißt du, so die Männer unter sich und so.
Genau, das wollte ich mich auch gerade sagen.
Hattest du schon mal vom Mithras-Kult gehört?
Nee. Und hätte ich das also ein bisschen früher gehört, dann vielleicht wäre ich dann... Wäre ich mit dabei gewesen. Eben, weil ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch vor 2000 Jahren schon sich überlegt haben, so, oh, mal zu Hause rauskommen, das klingt interessant.
Ja. Ihr müsst euch vorstellen, es ist nachgewiesen, archäologisch nachgewiesen, dass frühe Kirchen und unser aktueller Kirchenbau tatsächlich auf Mithräen zurückzuführen ist. Also ein Mithräum ist ein Mithras-Heiligtum. Und da ging es darum, dass die Feiernden einen Stier opfern. Und dieser Stier stirbt im Verlauf des Opfergangs. Er wird dann auch zubereitet in einer Art Kochzeremonie.
Das war ein großes Barbecue quasi.
Das war ein Riesen-Barbecue. Also man hat sich zum Grillen getroffen.
Count me in.
Kerle wieder. Wenn da jetzt noch irgendwas so ein bisschen mit Alkohol zu tun hat, dann bin ich sofort von
auch,
dabei.
Auch sehr. Und jetzt stellt euch unsere heutigen Kirchen vor. Das sind meistens zweischiffige Räume mit einer Apsis am Ende. Zweischiffig heißt, es gibt einen Hauptmittelbereich, dann gibt es Säulengänge und rechts und links davon gibt es die beiden Seitenschiffe. Also da, wo quasi das Dach dann etwas niedriger ist. Und in den beiden Seitenschiffen waren war der Boden so 1 Meter höher circa. Das waren Liegestätten für die feiernde Gemeinde. Und vorne in der Apsis war sozusagen der Grillplatz. Also die Apsis ist dieses halbrunde Ding, wo ihr heute der
Altar steht. Falk, jetzt immer mal ohne Witz, warum ist dieser Kult denn ausgestorben? Ich kann mir das so super vorstellen, weißt du, so, ja, nee, großartig. Ich kann heute Abend nicht zu Hause bleiben, ich muss mit den Jungs zum Mithras-Kult, genau, und ja. Also das kann ich mir super, also jetzt fangen wir mal ganz vorne an, okay, das war jetzt natürlich alles so ein bisschen mit Spaß
und
so.
Ich bin noch nicht ganz fertig, weil es gibt ja, und dann liegt man in diesen, in den Seitenschiffen auf seinem Lager und es kommen Damen vorbei, also als quasi, es waren ja nicht nur, als Angestellte waren Damen dann wahrscheinlich schon erlaubt und bedienen die lagernden Herren mit Stücken von dem geopferten Stier.
Das klingt nach einem Kult, der mir auf jeden Fall gefallen könnte. Fangen wir mal ganz vorne an. Also, dass irgendwelche alten heidnischen Kulte nach und nach umgedeutet wurden, das ist ja jedem bekannt. Also da locken wir ja eigentlich keinen mehr hinterm Ofen vor mit der Info. Aber was ich total spannend fand bei der Recherche ist tatsächlich, dass jetzt unabhängig von hier Wintersonnenwende und einem wirklich alten Fest, was wahrscheinlich seit Jahrtausenden gefeiert wurde, weil natürlich die Leute auch irgendwann gemerkt haben durch die Kalenderberechnung, alles klar, ab jetzt wird es wirklich wieder heller, die Sonne kommt zurück, wir müssen doch nicht alle sterben in der ewigen Dunkelheit. Das muss man sich mal wirklich vorstellen in der Zeit, in der es eben kein elektrisches Licht gab und keine künstlichen Beleuchtungen und keine Heizung zu Hause. Da war das ja wirklich ein ganz einschneidendes Erlebnis, diese Nächte, die immer länger wurden und der Tag wird immer kürzer und so. Und dass man das irgendwie gefeiert hat, sei es jetzt in Skandinavien beim Julfest oder jetzt bei den Römern, bei den Saturnalien oder eben hier Mithraskult und so, das ist klar. Und was ich dann total spannend fand, ist einfach die Tatsache, dass das Weihnachtsfest oder überhaupt die christlichen Feste ja nach und nach bei ganz, ganz vielen dieser heidnischen Kulte ansetzen. Und ich habe dann nachgeguckt, das erste Weihnachtsfest, was schätzt ihr, wann war das ungefähr? Luzi, hast du eine Idee, wenn du eine Jahreszahl oder ein Jahrhundert mal in den Raum schmeißen müsstest?
Ja. Es kann sein, dass ich da mal was gehört habe, kann aber auch sein, dass ich das jetzt brutal vermische. Ich tippe jetzt mal so auf 4. Jahrhundert.
Bam, Punktlandung.
Wow.
Ja. Sehr gut, sehr, sehr gut, mein Lieber.
4. Jahrhundert und die Einführung dieses Weihnachtsfestes ist vor allem so zu sehen, dass die Kirche, die noch sehr, sehr junge christliche Kirche, versucht hat, die noch sehr präsenten heidnischen Bräuche irgendwie für sich auch zu vereinnahmen. Also die waren ja teilweise bis ins Mittelalter noch weit verbreitet, die heidnischen Bräuche. Aber bereits in dieser antiken Zeit, also man sagt so circa 350, 354, wurde das erste Weihnachtsfest am 25. Dezember in Rom gefeiert. Genau an dem Termin, wo früher, das gefällt Falk jetzt wieder, das Mithrasfest gefeiert wurde. Und auf dem zweiten Konzil, also für alle Geschichtsfans hier, im zweiten Konzil von Konstantinopel verkündete Kaiser Theodosius im Jahre 381 dann endgültig den 25. Dezember als offizielles Datum für die Christi Geburt. Und jetzt kommen wir zum ersten spannenden Fakt. Klar, es gab die Saturnalien vorher schon, es gab das Mithrasfest und so weiter. Und der Tag wurde sowieso in ganz vielen Kulturen als Wintersonnenwende dann gefeiert. Gab zum Beispiel bei den Germanen schon so Fruchtbarkeitsfeste und so Zeug. Und das Mitwinterfest heißt es. Aber, jetzt große Frage, warum musste es dann ausgerechnet, ist eine Fangfrage, ich gebe es zu, warum musste es ausgerechnet Christi Geburt dann im Dezember sein? Warum nicht woanders? Da gab ja bestimmt noch ganz, ganz viele andere heidnischen Feste und Bräuche, die man hätte umdeuten können. Luzi, hast du eine Idee?
Ich möchte da meinen Telefonjoker ziehen.
Wie heißt denn der? Heißt der Falk zufällig?
Ich glaube, der heißt Falk. Nee, habe ich keine Idee. Also klar, die haben sich ja eh alles abgeguckt, was sie gerade so gebrauchen konnten. Aber warum sie das dann genau mit da drauf gelegt haben, habe ich keinen Plan.
Toll ist auch zu beobachten, wie wenig Falk es aushält, dass er nicht gleich jetzt erzählen darf, was er erzählen will.
Für die Leute draußen, er beißt sich jetzt gerade auf die Lippe und.
So, jetzt erzähl.
Es ist ja.
Jetzt will er nicht mehr.
Du musst, das Problem mit Weihnachten ist ja auch das gleiche, das Thema mit Ostern. Tatsächlich beginnt das christliche Jahr in der Frühzeit am Anfang mit Christi Empfängnis, also mit Maria Empfängnis, mit der Osterzeit. Und da muss man dann die 9 Monate dazu zählen und dann kommt man im Dezember an.
Moment, aber die Osterzeit, du sagst da zwar was Richtiges, aber die Osterzeit, das ist ja Tod und Auferstehung bei den Christen.
Ja, aber wir sind am, sag ich mal, 25. März ist Maria Empfängnis. Dann zählt man die 9 Monate ab und kommt dann am 25. Dezember raus. Das ist natürlich auch super willkürlich. Diese ganze, niemand weiß, glaube ich, tatsächlich, wann, wenn er existiert hat, Jesus von Nazareth tatsächlich gezeugt, geboren und so weiter wurde. Das weiß tatsächlich, glaube ich, niemand kann das mit Sicherheit sagen. Warum nimmt man, aber zurück zu deiner Frage, um Gottes Willen, ich komme, das ist so ein geiles, spannendes Thema, der Computus, also die Art der Zeichenrechnung, mega wichtig. Und dass das alles dann so, dass ich mir vorstelle, dass im 4., 2., 3., 4. Jahrhundert Männer und Frauen da saßen und sich Gedanken darüber gemacht haben, um Gottes Willen, wir haben einen Heiland, der ist auf die Welt gekommen, der muss geboren worden sein. Wie kann denn der auf die Welt gekommen sein? Und wann ist jetzt sein Geburtstermin? Es gab auch verschiedene Geburtstermine. Verschiedene Theologen haben verschiedene Geburtstermine für Jesus tatsächlich dann ins Rennen geworfen. Und tatsächlich war den Menschen am Anfang wichtiger, wann er gezeugt wurde, also quasi wann Maria Jesus empfangen hat, als wie, dass er dann tatsächlich auf die Welt gekommen ist.
Super. Aber Moment, Zwischenfrage. Also ja. Ich habe ja die Recherche auch gemacht. Du hast völlig recht. Ne? Also tatsächlich ist es so, dass sich die Kirche Gedanken machen musste oder die Menschen, die sich Gedanken machen mussten, naja, wenn der dann und dann auf die Welt gekommen ist, dann muss er ja irgendwann auch gezeugt worden sein. Und wann ist das wohl? Dann hat man quasi zurückgerechnet und dann, ne, wenn man den 25. Dezember nehmen will, nämlich so ein ganz, ganz wichtiges Datum wie eben die Saturnalien, den Mithraskult, was auch immer, das Julfest, das Mitwinterfest und so weiter, dann muss man zurückrechnen und dann kommt man eben auf den besagten 25. März als Maria Empfängnis. Aber Moment, deswegen wollte ich gerade einhaken. Das ist doch aber eine ganz andere Geschichte. Sie hat doch nur verkündet bekommen, dass sie den Heiland gebären wird. Und jetzt wird es total spannend. Die Leute also auch später im Mittelalter sowieso, aber auch damals schon, haben sich wirklich Gedanken gemacht, wie ging das denn? Da kommt so ein Engel runter und verkündet, also Erzengel Gabriel, verkündet Maria, du wirst den Heiland auf die Welt bringen. Und Falk, da haben sich die Leute wirklich überlegt, wie ging das denn? Also auch technisch.
Und ich hab ganz wilde Bilder gerade im Kopf,
wo ja,
ich
das gehört habe. Kannst du auch haben und genau die hatten die auch. Oh Gott. Luzi, wie stellst du dir das vor? Der Engel kommt da runter und verkündet ihr, du wirst den Heiland gebären und dann sagt sie, alles klar.
Ja, ich hatte das mit dem Engel gar nicht auf dem Schirm. Ich musste mir immer einen alten, bärtigen Mann vorstellen, Gott, der mal rumkommt und Jesus zeugt. Das ist ein sehr verstörendes Bild, tut mir leid.
Ja, der ist ja nicht Zeus gewesen. Zeus hätte das so gemacht damals. Also Zeus wäre auf die, als was auch immer, der hat es ja in verschiedenen Verkleidungen und Verwandlungen hat er das hingekriegt, dass er dann irgendwo hinkam und jede Menge Kinder gezeugt hat. Nee, aber der Erzengel hat das tatsächlich einfach nur so geschafft. Falk, jetzt kommst du wieder ins Spiel. Du hast bestimmt die mittelalterlichen Quellen sogar selber noch gewälzt, um rauszufinden, wie das der Engel gemacht hat.
Das ist ja, wir reden hier, um Gottes Willen, jetzt sind wir aber sehr weit rausgerudert, spirituell gesehen.
Ich will dir einfach mal die Gelegenheit geben, ein bisschen abzuschweifen.
Tatsächlich reden wir ja von einer Virgo Immaculata
Maria. Gesundheit.
Also einer unbefleckten Empfängnis. Das heißt, in Maria ist der Heilige Geist eingefahren. Mhm. So. Ja. Und das ist tatsächlich... das ist eines der großen Wunder und ich glaube, es gibt genug Scherze auf Josefs Kosten, auch damals schon, wenn er irgendwie seinen Kumpels beim, was weiß ich, Kegeln am See Genezareth erzählt hat, Leute, meine Frau ist schwanger und sie ist noch Jungfrau. Dann wird natürlich jeder seiner Kollegen gesagt haben, ja klar. Aber, und jetzt wird es super spannend, die unbefleckte, also die Jungfrauenempfängnis, ist ein Thema, das in sehr vielen noch älteren Religionen unglaublich präsent ist.
Ja.
Wir haben unbefleckte Empfängnisse im Sumerischen bereits, im Ägyptischen auf jeden Fall. Das heißt, das ist ein Thema, das quasi schon unsere ganze Menschheitsgeschichte durchstreift. Böse Zungen könnten bedeuten, die Frauen der Schöpfung haben uns Männern schon immer irgendwie versucht klarzumachen, das sind Gottesgeschenke, diese Kinder, für die ihr gerade nichts könnt.
Genau, genau. Also da habt ihr nichts mit zu tun. Das war auf jeden Fall Gottes Wille. Also das auch in der Hinsicht ist das Christentum mit einer der besten und erfolgreichsten Coverversionen aller Zeiten, könnte man so sagen. Aber jetzt mal ein bisschen im Ernst. Wir wollen natürlich hier niemandem auf die Füße treten. Wir machen das hier so ein bisschen infotainmentmäßig und ein bisschen humoristisch. Aber ich finde es trotzdem super spannend, einfach mal historisch zu gucken, wie hat sich denn was in das Nächste verwandelt. Und ist ja auch ganz klar, wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, pass auf, ich habe jetzt hier die nächste heiße Religion, du darfst aber trotzdem alle deine bisherigen Feiertage behalten. Du darfst ohne Probleme deinen 25. Dezember weiterfeiern, du darfst dieses Datum weiterfeiern, das bleibt alles irgendwie gleich. Es kommt nur einer noch irgendwie dazu. Und gerade dieses neu konstruierte Weihnachtsdatum zeigt natürlich auch, ursprünglich waren gerade für das Christentum eigentlich die Festivitäten rund um Ostern viel, viel, viel wichtiger. Also Tod und Auferstehung des Messias waren viel wichtiger als jetzt die Geburt. Erst im 4. Jahrhundert ging es um das Wunder der Menschwerdung sozusagen. Ne? Also wenn man das so in den Begriffen auch sagen möchte. Und zu der Zeit wurde dann auch eben diese Heiligenverehrung, ne? Mutter Gottes, Mutter Maria und so, viel intensiver. Und das mit den ursprünglichen Winterkulten, Winterkulten heißt das Wort, drang viel weiter in den Hintergrund. Also nach und nach trat das viel weiter in den Hintergrund. Luzi, Frage an dich. Gib mal einfach einen Tipp ab. Woher stammt denn das Wort Weihnachten überhaupt? Wann? Du hast es vorhin so toll gemacht, hast einen Punkt, eine Punktlandung gemacht mit dem 4. Jahrhundert.
Oh Gott.
Ab welchem Jahrhundert gibt es denn das Wort Weihnachten?
Eieieiei. Ich glaube, das war gerade so eine blinde Huhn-Situation, dass ich da zufällig...
Dann mach mal die Augen zu und tippe nochmal so gut.
würde ich jetzt mal tippen auf eigentlich dann schon so frühes Mittelalter?
Da bist du so gut dabei. 11, ja, Mittelalter 1100, ist auf jeden Fall nicht schlecht.
1200? 12. Jahrhundert? 11. 12. Jahrhundert würde ich jetzt mal tippen.
Also, wenn du nicht gegoogelt hast, bist du der beste Tipper aller Zeiten. Du bist also wirklich voll am Start. Das Wort Weihnachten ist erstmals dokumentiert im 12. Jahrhundert. Es leitet sich ab aus der mittelhochdeutschen Formulierung Seviennacht. Das bedeutet ungefähr so viel wie zu der geweihten Nacht. In der germanischen, noch heidnischen Welt waren diese geweihten Nächte eigentlich genau identisch mit diesen Opfernächten der Mittwinterzeit. Das heißt, wir hatten es mal in irgendeiner alten Folge, wo es auch um Weihnachten ging, von den Rauhnächten oder auch von den Rauchnächten. Vielleicht erinnert ihr euch. Und das waren damals so rund 12 Nächte ab dem 25. Dezember bis hin zum 6. Januar. In vielen Bereichen ist der 6. Januar bis heute ein super, super wichtiges Datum. Nicht nur in der orthodoxen Kirche, sondern auch in ganz vielen römisch-katholischen Bereichen. Also zum Beispiel Spanien geht es auch durch bis hier 6. Januar und so. Da wird ganz, ganz viel noch gefeiert. Die Germanen damals glaubten aber wirklich, dass in dieser Zeit Dämonen und Hexen auf der Welt wandeln. Ja? Und mit Ausräucherungen und irgendwelchen lärmenden Umzügen kann man die verjagen und bekämpfen. Da gibt natürlich auch dieses Bild, was wir zum Beispiel manchmal von der Fasnacht haben, gerade im süddeutschen und im schweizerischen und im österreichischen Raum, eine ganz neue Bedeutung, ganz neues Bild ab. Also wenn man sich überlegt, dass das ursprünglich mal zurückgeht auf ganz alte heidnische Kulte, das finde ich super interessant. Ja. Zu der Zeit durften übrigens keine Streitereien und keine kriegerischen Auseinandersetzungen geführt werden. Das heißt, alle Streits wurden öffentlich beigelegt. Also ab sofort wird für 12 Nächte nicht mehr gestritten. Man darf auch nicht spinnen, ja. Die Hausfrau darf auch nicht arbeiten. Und deswegen, supergeile Fun Fact am Rande, gab es so viele Brote und Gebäck und Früchtekuchen, weil die sich nämlich bis ans Ende dieser Zeit der Rauhnächte gehalten haben. Die Hausfrau sollte in der Zeit nicht arbeiten, also auch nicht kochen. Also musste man was zu essen haben, was sich so lange hält. Krass. Also wenn ich heute oder morgen noch Gebäck esse oder jetzt am Wochenende, dann werde ich dran denken, dass das eigentlich ein ganz, ganz alter Brauch ist. Nämlich der sogenannte Julfriede. Falk ist natürlich da völliger Fachmann, wusste sofort vom Julfrieden Bescheid.
Man darf auch keine Fingernägel schneiden oder Haare schneiden in der Zeit.
Selbst das nicht?
Nein.
Verrückt.
Siehst du, du bist schon richtig gut auf die Julzeit eingestimmt mit deinem sprießenden Gesichtshaar. Sehr schön.
Ob der Weihnachtsmann deswegen so lange so einen langen Bart trägt, weil er im Julfrieden nicht die Barthaare schneiden
Bart, never shave.
War Wahnsinn.
Aber ich würde gerne noch auf eine ganz, ganz spannende Sache zurückkommen.
Wundert mich überhaupt nicht.
Wenn wir jetzt sozusagen, wir befinden uns quasi in der Zeit der Urchristen. Mhm. Und du hast es wunderschön gesagt, am Anfang war Weihnachten, Jesus Geburt überhaupt nicht wichtig. Jesus war quasi in der ursprünglichen Denkweise für Christen derjenige, der quasi die Eschatologie in Gang setzt, der quasi das Weltende.
Wie meinen?
Für das Weltenende zuständig ist. Wenn der Messias kommt, dann endet irgendwann möglichst bald oder dann ist das Weltenende nahe. Das muss man sich immer wirklich vor Augen führen. Frühe Christen dachten, und morgen geht die Welt unter. Oder nächste Woche geht die Welt unter. Oder zumindest zu meinen Lebzeiten geht die Welt unter. Und in dieser Erwartung hat sich jeder schon darauf vorbereitet. Und natürlich konnte dann jeder sein Geld verschenken oder für alle Gutes tun, weil man wusste, frühe Christen haben auch aufgehört, Kinder zu bekommen am Anfang. Weil sie gesagt haben, ist eh nicht mehr wichtig. Wir brauchen das Ende der Welt naht und wir kommen dann in das prophezeite Himmelreich. So, jetzt ist es halt nicht passiert. Das war ein großes Dilemma für die frühe christliche Kirche. Das Weltende hat einfach auf sich warten lassen. Und dann kommt man natürlich so in Erklärungsnotstände und kann so sagen, ja, vielleicht morgen, vielleicht in einem Jahr, vielleicht aber auch erst in 10. Und wenn du dann, was weiß ich, Papst Julius bist, der irgendwie im 4. Jahrhundert steht und sagt so, okay, wir brauchen irgendwie ein bisschen neues Marketing, dann, um den Leuten zu erklären, okay, wir brauchen auch, dann haben wir Christi Geburt und dann müssen wir unsere Theologie ändern. Wir leben nicht mehr in der absoluten Endzeiterwartung. Und das ist so, dass ich glaube, ein ganz bestimmendes Ding, dem man sich klar werden muss, der jüdische Glaube glaubt ja auch an die, ist ja auch von der nahenden Endzeit betroffen, sobald der in der jüdischen Religion deren Messias auftaucht. Dann beginnt sozusagen diese Maschine zu laufen und die Welt endet.
Quasi Ragnarök, nur anders.
Ragnarök, genau, dieses ganze Thema. Entschuldigung, ich hatte gerade einen Anruf, ich habe mein Handy nicht auf lautlos gemacht. Weltenende. Und jetzt muss man sich vorstellen, im ersten Jahrhundert, also als die Apostel quasi noch aktiv über die Erde wandelten und versucht haben, den Glauben zu verbreiten, spielte ja Maria, die unbefleckte Empfängnis, dieses ganze Ding keine Rolle. Und jetzt bist du ein Glaubensvertreter, der zum Beispiel nach Ägypten kommt, wo die Leute sagen, was sollen wir mit deiner neuen Religion? Wir haben doch unsere Götter und wir haben Isis und wir haben Osiris und wir haben diese ganzen tollen Jungs.
Ich kann mir das total gut vorstellen übrigens. Da kommt so ein Typ nach Ägypten und sagt, hey, ich habe hier einen Gott für euch. Und dann sagen die, ein Gott? Noch einen?
Noch einen? Was sollen wir damit?
Brauchen wir nicht. Wir haben hier ganz, ganz viele und die sind echt alle ziemlich cool und die sehen auch gut aus. Und außerdem haben wir die hier schon auf die Pyramide rangemeißelt. Geh mal wieder.
Brauchen
wir
nicht. Jetzt kommst du. Ja,
und genau. Dann sagt er, aber bei mir ist es viel einfacher, weil alles, was ihr glaubt, macht bei uns auch mit. Wir haben eine Auferstehung. Also wir haben quasi in Jesus hast du Osiris, in Maria hast du Isis mit dem Horuskind. Dieses ganze Ding, das macht bei uns alles mit und ihr kriegt einen zum Preis von 500.
500, alles klar, okay.
Also wie viele Götter auch immer es in Ägypten gab.
Hier, Luzi, du warst ja schon mal in Ägypten.
Mhm. Ja. Wir beide.
Wart ihr gemeinsam dort?
Nein.
Das wäre ja ganz merkwürdig.
Luzi, hast du, als du in Ägypten warst, Berührungspunkte gehabt mit genau diesem, ich sag mal, Vielgötterglauben und diesen Parallelen, die es da gibt?
Total. Also wir hatten da auch ein Guide, der da total im Thema war und uns das erklärt hat und alles. Das war schon erstaunlich. Und ich konnte dann auch nachvollziehen, warum das so verführerisch war, sich das neue Zeug von den Christen da anzuhören, weil irgendwann steigst du da gar nicht mehr durch. Wie hieß der jetzt noch? Wen muss ich da anbeten? Keine Ahnung, hab den Namen vergessen. Kacke. Ja, da ist nur noch einer. Mhm. Dankeschön. Ist viel.
Kann ich mir total gut vorstellen. Also jetzt unabhängig von altem Ägypten oder altem Rom. Oder eben Skandinavien zur Zeit der Germanen oder was auch immer. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Bis hin ins Mittelalter und noch darüber hinaus war es ja eher selten, dass Leute immer auch lesen und schreiben konnten. Und dann waren Quellen, also gerade schriftliche Quellen, wahrscheinlich auch sehr, sehr selten und super kostbar. Und falls ihr euch erinnert, wir hatten mal in einer Weihnachtsfolge auch über das Krippenspiel gesprochen. Und als ich jetzt ein bisschen recherchiert habe, nochmal übers Weihnachtsfest, ist mir wieder aufgefallen, warum und wie sehr das Krippenspiel so unfassbar populär war bei den Leuten. Weil da haben sie plötzlich diese ganzen Geschichten nicht nur erzählt bekommen, sondern gezeigt bekommen. Also wir hatten es in einer der Weihnachtsfolgen ja schon mal davon. Franz von Assisi, irgendwie im 13. Jahrhundert circa, fängt an, diese Krippenspiele wirklich sehr populär zu machen und wirklich zu zeigen, wie irgendwelche biblischen Figuren verkörpert von Akteuren in irgendwelchen Kostümen, das so zusammenstellen, diese ganze Geschichte den Leuten vor Augen führen. Und plötzlich war das so, wow, Wahnsinn. Das, was wir sonst nur immer in unverständlichem Latein vielleicht vor uns hin erzählt bekommen, ist dort plötzlich zu sehen. Also verbrieft ist es für den 25. Dezember 1223. Also ein im Wald von Greccio aufgeführtes Krippenspiel von Franz von Assisi. Und da hat er den Leuten gezeigt, hier, das war die Riesennot, in der diese Familie gekommen war. Und in dieser Nacht wurde dann quasi der Heiland geboren. Das kann ich mir super vorstellen. Ja, als jemand, der nicht lesen kann, der nicht schreiben kann, der nur erzählt bekommt von irgendetwas und dann kriegst du das plötzlich gezeigt.
Ganz frühes Entertainment.
Ja, Wahnsinn. Das meine ich. Also jetzt aus heutiger Sicht ist natürlich das Entertainment, also an einem Wochenende irgendwo in der Kirche überschaubar, ja. Ich sag mal, da bekommen die Leute bei uns ein bisschen mehr geboten. Noch kein Seelenheil, aber wir arbeiten dran.
Aber wir sind ja ganz klar nah an der Religion dran.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich sag mal so, unser Entertainment-Faktor ist ein bisschen höher, aber ich kann mir das wirklich vorstellen. Also ja, total. Man muss sich mal so ein bisschen in diese Zeit versetzen, ja, was da im Alltag der Leute passiert ist. Und dann war das plötzlich ein Wahnsinns-Happening. Sie kommen in irgendein Gebäude oder halt in den Wald bei Franz von Assisi irgendwie dazu. Aber jetzt zum Beispiel in so einer Kirche, die dann da steht, ein Riesengebäude, was größer ist als alles, was die jemals gesehen haben. Und dann ist da Licht und dies und jenes und alles ist toll und es klingt auch noch so gewaltig. Also eine Kirche ist ja auch sowas wie eine PA eigentlich, also so eine Beschallungsanlage.
Ja, kann ich mir super gut vorstellen. Also ist ja, wenn es dann die, ich sag mal, die einfachen Bauern sind oder so, die so ihr Arbeitsleben haben und nicht besonders viel, was so passiert und dann kommen sie da hin und kriegen sowas geboten. Das ist schon eindrücklich. Also stelle ich mir sehr krass vor.
Feiert ihr beiden eigentlich zu Hause so richtig Weihnachten? Was habt ihr für eine Weihnachtstradition, wenn ihr jetzt so die nächsten Tage mal so euch vor Augen führt? Was wird bei euch so abgehen?
Es ist natürlich super schwierig. Ich wünsche mir, dass jeder Mensch seinen Glauben leben kann, wie er es möchte. Und bei mir ist es tatsächlich, ich befinde mich in einer Phase, in der ich mich nicht mehr als Christen sehe. So,
obwohl du feierst Christlich das Mithrasfest, ich wusste es.
Nein, für mich ist so,
da ich habe hier einen auf Vibe, ich bin weg.
Ich habe hier quasi einen Julbock stehen. Der ist zwar vom Ikea und nicht selber geflochten, aber, oh, Entschuldigung, ich darf ja keine Werbung machen, aber ich habe meinen Julbock aufgestellt und ich habe auch Adventskerzen und so weiter. Ich liebe das Brimborium und das Zeug drumherum wirklich sehr, aber tatsächlich, das Christliche ist sehr weit raus bei mir. Dennoch ist es, glaube ich, dass es zu den Ritualen gehört. Am 24. trifft sich die Familie. Am 25. werden Verwandte besucht und man macht so eine Art innere Einkehr und lässt quasi das Jahr Revue passieren und guckt, was habe ich Gutes, was habe ich Schlechtes getan, wo kann ich besser werden. Stimme mich auf das neue Jahr ein und ich liebe auch Geschenke schenken, weil das so eine, weil es was Tolles ist, wenn man anderen Leuten was Gutes tun kann. Ja. Aber tatsächlich, diese die religiöse Aufladung ist bei mir sehr, sehr in den Hintergrund geraten.
Okay, Luzi, wie sieht es bei dir aus?
Ungefähr sowas habe ich mich auch vermutet. Und also ja, wir sind doch nicht so krass auseinander, weil das Religiöse ist bei mir tatsächlich auch nicht relevant. Aber zum Beispiel das Geschenkethema ist bei mir zum Beispiel. Das hat mich eine Zeit lang so brutal gestresst, weil ich auch gar nicht gut bin in mir geile Geschenke ausdenken und so. Dann war das einfach so Wochen oder vielleicht auch einen Monat lang totaler Stress, wo wir gesagt haben, Nee, gibt's nicht. Also mach ich nicht mit, wenn ich, keine Ahnung, irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt im Jahr, ganz unabhängig davon, ob es irgendein besonderes Datum ist, eine Idee für ein Geschenk habe, dann besorge ich das und schenke das. Aber möchte mich dann nicht auf so ein Ding fokussieren, wo das sein muss. Und seitdem ist es für mich auf jeden Fall schon viel entspannter geworden, diese Zeit, weil ich mir das nicht selbst auferlegt habe. Und das andere Ding ist, also ich kann das auch total nachvollziehen, dass viele Leute das mit der gesamten Familie feiern und die Familie und die Seite der Familie abklappern und sowas. Und auch das ist bei mir eher zu so einer Me-Time geworden. Also ist ja tatsächlich ganz oft so, das ist ein bisschen unpopular Opinion, aber ich habe das Gefühl, dass man das ja, okay, das will ich jetzt auch nicht anderen unterstellen, aber dass man das ganz oft den anderen zuliebe macht. Ah, ich möchte jetzt, weiß ich nicht, der Familie ein gutes Gefühl geben, deshalb gehe ich da hin und mache da mit. Und dadurch, dass ich für mich das ganze Jahr über immer und überall Trubel habe und viele Menschen um mich rum habe, ist es für mich so ein Zeitpunkt geworden im Jahr, wo ich so ganz für mich allein sein will und im ganz, ganz kleinen Kreis. Also ich denke mal, dass ich dieses Jahr auch so zum engsten Familienkreis fahren werde an Heiligabend, aber danach auch wieder weg und für mich sein. Und da kommt, glaube ich, das zum Tragen, was du gesagt hast, Falk, so eine Art Selbstreflexion, dass man da nochmal so drüber nachdenkt, was man besser machen kann oder was sich vielleicht ändern sollte, was die Pläne sind. Und diesmal mache ich es ganz wirklich, ich werde wieder anfangen, Sport zu machen.
Habt ihr beiden denn, wo ihr euch schon einig seid, dass dieser religiöse Hintergrund bei euch nicht so wichtig ist, wenigstens zu Hause bisschen Fruchtbarkeitszweige oder auch Zaubertanne hängen?
Selbstverständlich. Ich habe einen Weihnachtsbaum hier stehen. Und ich habe ihn trotz meiner 3 Katzen mit Christbaumkugeln geschmückt. Und ich
Leben
habe
am Limit.
Ich lebe am Limit, was das angeht. Und ich habe meine Kerzen hier aufgestellt und wir haben eine Krippe und dieses ganze Zeug. Ich mag das so sehr und das leuchtet natürlich und blinkt alles. Ich habe auch festgestellt, dass ich meinen Vorgarten aufrüsten muss, weil meine Nachbarn, hier ist ein 3 Meter großer Rudolf zum Aufblasen, der mir quasi gegenüber mich die ganze Zeit anguckt und leuchtet in der Nacht. Und
du fühlst dich also zum Wettrüsten.
Ich wollte gerade sagen, du weißt, wo das
hier
endet, oder?
Ich muss hier aufrüsten. Ich muss mein Weihnachtskampfetat deutlich aufstocken.
20.000 original italienisch importierte Glühbirnen.
Ja, ganz genau.
Was warst du, wie hieß
der Film? Auf jeden Fall, Plätzchen backen ist auch so eine ganz wichtige Geschichte. Also das.
Moment, wir kommen noch zum Essen.
Wir kommen noch zum Essen.
Bis jetzt, ne? Also du musst dich, ich weiß, du bist sehr enthusiastisch, was Weihnachten angeht, du musst dich ein bisschen zusammenreißen, Falk.
Okay.
Weil wir kommen noch zum Essen. Ende der Fastenzeit ist ja immerhin das Weihnachtsfest. Aber ich wollte noch mal ganz kurz hier auf die tollen Zauberzweige und die, wie hatte ich es vorhin gesagt? Nee, andersrum. Zaubertanne und Fruchtbarkeitszweige eingehen. Ist es nicht geil, dass wir ein unfassbar seltsames Sammelsurium zusammengestellt haben in diesem Weihnachtsfest aus allen möglichen verschiedenen Richtungen? Ich erinnere mich, dass ich wahrscheinlich als Kind immer mal wieder gefragt habe, wie kommt das denn, dass wir uns einen Baum hier ins Wohnzimmer stellen? Wo kommt das denn her? Ja, das ist halt so. Ist halt Tradition. Also die Antwort, das ist halt so, kommt ja öfter, wenn es um Tradition geht, aber
und man nicht weiß, wo es herkommt, ja.
Ja, Klöster und Kirchen wurden mit Tannengrün und so weiter auch im Mittelalter geschmückt. Und bereits in vorchristlicher Zeit hat man das Haus im Winter mit grünen Tannen oder auch Mistelzweigen oder Eibenzweigen geschmückt. Und diese Zweige symbolisierten gerade am Ende dieser langen Dunkelphase die Fruchtbarkeit des Sommers. Die sollte zurückkommen, ja. Man wollte damit auch so ein bisschen die Wiederkunft der hellen, der warmen Zeit beschwören. Und es ging natürlich auch um Fruchtbarkeit. Und diese ganzen Rauhnächte sollten da noch ein bisschen bei helfen. Man hat wirklich diesen Zweigen auch eine echte Zauberkraft zugeschrieben. Sie standen für Fruchtbarkeit, Gesundheit und Wachstum allgemein und wurden dann nicht nur im Haus, sondern auch an den Türen und Fenstern angebracht. Falk, du hast vorhin das Anzünden von Kerzen erwähnt. Kerzen hat man im Mittelalter das weißt du bestimmt auch, eigentlich gar nicht so sehr verwendet, weil die waren unfassbar teuer. Unfassbar also Wachs teuer. War ein super teurer Rohstoff. Selbst in richtig gut begüterten Haushalten wurden Kerzen nur echt sparsam eingesetzt. Das kam erst viel, viel später in Mode, Jahrhunderte später, als man Kerzen auch wirklich aus künstlichen Stoffen wie Paraffin oder Stearin und sowas herstellen konnte. Aber Luzi, du hast gerade vorhin genickt, als ich sagte hier, ne, ein bisschen Zauberzweige und Fruchtbarkeitstanne. Hängst du dir auch manchmal was dann zum Beschwören des Wachstums? Du weißt schon, was ich meine.
Ja, ich bin 40 Jahre und 1,64, also ich habe immer noch, hängen wir immer noch so eine Wachstumstanne dahin. Nee, ich habe tatsächlich auch Bock daran, wenn es fertig ist und das einfach schön aussieht und so gemütlich ist. Der Weg dahin ist immer die Pest für mich. Also ich habe tatsächlich gar keinen Spaß am Dekorieren und das alles aufbauen und vor allem auch wieder abbauen. Aber ja, weshalb ich aber auch genickt habe, war, dass es auch wieder so ein Ding war, dass da die Christen kamen oder wer auch immer. Oh, das ist gut. Ja, das gefällt mir. Das machen wir jetzt auch. Das ist jetzt auch unser Ding. Auch ein bisschen, wenn man drüber nachdenkt, auch wie heute, oder? Also zum Beispiel, wie Social Media so funktioniert. Mhm. Dann kommt man bei einem anderen vorbei. Oh, das ist aber auch gut, das machen wir jetzt auch.
Ja, ganz genau so. Ich glaube, wir Menschen ticken einfach so.
Ja.
Ja? Ich meine, wir gucken uns ja auch alle möglichen Dinge an, Shows an und so weiter. Dann ist man selber Fan von irgendeinem Show-Element und denkt so, Mensch, das haben die echt gut gemacht. Wie kriegen wir sowas auch hin? Also ich weiß ja nicht, wann der Erste angefangen hat, mit Pyros zu schießen. Das waren bestimmt nicht Rammstein, aber selbst The Who haben damals schon ihr Schlagzeug in die Luft gejagt und den Gitarristen fast komplett taub hinterlassen. Also von daher. Ja, ja, ja. Aber auch die waren bestimmt nicht die Ersten.
Nee.
Falk, du hast einen Tannenbaum auf jeden Fall zu Hause. Ja. Weißt du denn auswendig, wir haben das schon mal in der Folge besprochen, wann der erste Tannenbaum überhaupt aufgestellt worden ist? Oh, er guckt nach rechts, er hat ein Skript, er guckt nach rechts auf seinen Monitor, er hat ein Skript offen.
Ich weiß, was ich wirklich noch weiß, ist, dass es ist frühneuzeitlich und
jetzt guckst du ganz angestrengt in die andere Richtung, weil du dir nicht die Blöße geben willst,
ich auf dein Skript nicht zu schauen. Du hattest mal erwähnt, dass es in Straßburg passiert ist.
Nee.
Nein?
Nee.
Hattest das war ein anderer gedacht? Podcast.
Nee. Ich bin für Straßburg. Da wurde der erste Weihnachtsbaum aufgestellt.
Luzi, weißt du noch, wo der erste Weihnachtsbaum, wo und wann der erste Weihnachtsbaum aufgestellt worden ist? Jetzt warst du vorhin zweimal mitten im Bullseye, was die Jahreszahl angeht.
Okay, ich tippe erneut. Ich glaube, diesmal war es dann 14. Jahrhundert. Oh, da, ich bin was auf der Spur.
Also 1400 ist schon 1400? Mal super, 14. Jahrhundert ist ein bisschen zu früh. 15. Jahrhundert, aber 1419 in Freiburg stand der erste verbriefte Weihnachtsbaum. Wir können nicht ausschließen, dass es irgendwo anders vielleicht vorher schon einen gab, aber der erste urkundlich verbriefte stand 1419 in Freiburg. Geschmückt war dieser Baum übrigens mit Äpfeln, Nüssen und Lebkuchen und diese durften erst dann an Neujahr gegessen werden. Ob die dann noch so gut waren, weiß ich nicht. Und in der Folgezeit bürgerte sich das dann so ein bisschen mehr ein und an allen möglichen Orten wurden diese Weihnachtsbäume aufgestellt. Aber meistens auch immer noch im Freien. Ihr kennt die Tradition des Maibaums und so muss man das damals auch sehen. Also die haben dann diese Form von Weihnachtsbaum draußen für die Allgemeinheit aufgestellt und die Tradition, dass das Weihnachtsfest so ein bisschen was Privates ist, kommt erst viel, viel später. Und das fand ich auch total spannend, wusste ich nicht. Die Aufklärung, also eine Phase, die auch unser Falk sehr schätzt, weil man sich auf alte, antike Tugenden wieder besinnen wollte und zurück zu den Ursprüngen wollte, weil ja diverse geschichtliche Dinge empfand man dann doch als düster. Aus der Aufklärungszeit stammt übrigens auch dann die Überlegung, naja, das, was vorher war, war das düstere Mittelalter. Jetzt gehen wir zurück zu den tollen antiken Quellen und gucken uns das genau an. Und zu der Zeit hat man auch versucht, dieses öffentliche Weihnachtsfeiern oder überhaupt diese ganze öffentliche zur Schaustellung des Glaubens so ein bisschen wegzudrängen. Und erst dann, um 1800 circa spätestens, setzt diese Mode ein, dass das ganze Weihnachtsfest auch so ein bisschen ins Private rückt. Fand ich total krass. Ich habe eigentlich gedacht, das war immer schon so. Aber Weihnachtsfest war ursprünglich ein ganz öffentliches Fest. Und nicht so wie heute, dass jeder zu seiner Family fährt und erstmal in Ruhe sich da so zusammensetzt und sich am Esstisch dann streitet.
Oder ich kenne das noch aus meiner Jugend. Und da muss ich gerade überlegen, ob das vielleicht auch dann noch so ein bisschen eine übernommene Tradition ist, weil damals war es doch so, dass wenn die Bescherung und das Essen rum war, dass dann alle auf den Dorfplatz gefahren sind zum Weihnachtssingen, wo dann auch sich einfach das ganze Dorf getroffen hat. Das ist ein kleiner Kaff, aus dem ich komme. Entweder das ist tatsächlich auch überliefert noch aus diesen Traditionen, oder es hat sich neu entwickelt, weil alle an Weihnachten nur noch einen Grund zum Saufen suchen.
Glühwein. Ja. Glühwein, Weihnachtsmarkt, perfekt.
Ja.
Mann, das ist auf jeden Fall super. Ich finde ja nach wie vor gerade dieses Miteinander an Weihnachten zum Teil, ja, wie soll ich sagen, mit das Spannendste, aber auch teilweise mit das Anstrengendste. Luzi, du hast ja vorhin erzählt, dass das für dich so eine Zeit ist, in der du dich gerne zurückziehen möchtest und so ein bisschen eine Innenschau machst und dich auf dich konzentrierst auch, weil es wichtig ist, weil gerade der ganze Rest des Jahres so voll mit Menschen ist und so voll mit Trubel, kann ich super nachvollziehen. Auf der anderen Seite weiß ich auch, gerade weil wir so viele Termine haben, dass ich ganz oft bei Familienfesten nicht dabei sein kann und so. Mhm. Und dann ist Weihnachten mal so ein Termin, wo ich sagen kann, alles klar, bin mit dabei. In der Vergangenheit wusste ich dann aber auch nach wenigen Stunden schon wieder, warum ich mir das gerne auch immer mal wieder zwischendurch sparen möchte. Mhm. Das hat sich erst die letzten Jahre so ein bisschen verändert, wo ich das sehr zu schätzen weiß. Vielleicht ist es altersmilde, ich weiß es nicht genau.
Ja. Ich glaube, das ist echt auch das, was Falk vorhin gesagt hat, dass es immer so ein allgemeines Auf und Ab ist im Leben, wie man Weihnachten empfindet oder mit dieser Zeit umgeht. Ich glaube auch, dass es bei mir auch irgendwann sich wieder ändern wird. Wieder mehr so die Gesellschaft der Familie sucht und alles.
Ich meine, ja. Gesellschaft der Familie und so, was gibt es da Besseres als Beispiel als eben das fette, krasse, tolle Weihnachtsessen? Und bei der Recherche bin ich hinten rübergefallen. Ich wusste ja, dass es bestimmt zu früheren Zeiten noch anders war, aber nix fettes Weihnachtsessen gab es nicht. Das ist komplett hinten rübergefallen. Im Mittelalter und auch in anderen Zeiten. Ja, Mithraskult und so, ne? Da sind wir wieder voll am Start, Falk. Da gab es den fetten Ochsen, den man gegrillt hat. Aber die Zeit vom 25. November bis Weihnachten, also so rund einen Monat, war Fastenzeit. Das machen heutzutage auch noch viele Leute, dass sie dann in der Zeit fasten und ganz spezielle Speisen und Getränke nur zu sich nehmen. Und daher stammt ja auch diese Tradition der Lebkuchen und Spekulatius und sowas. Und am 23. und 24. Dezember herrschten die strengsten Vorschriften beim Fasten. Gab es kein Weihnachtsessen am 24., nur Brotsuppe und getrocknetes Brot, sonst nix.
Abgefahren. Okay, das wusste ich jetzt gar nicht mit der Fastenzeit, aber ich hätte eh gedacht, also in einer Zeit, wo Nahrungsmittel jetzt einfach auch nicht einfach so zugänglich waren, sondern auch hart dafür geschuftet werden musste, dass sie das dann nicht mal einfach so raushauen. Ja klar, das mit der Fastenzeit ist natürlich nochmal krasser. Brotsuppe. Gott, bin ich froh, dass ich damals nicht gelebt habe.
Falk, was gibt's bei dir an Weihnachten zu essen?
Vermutlich, es ist ein großes Problem, in der Regel Kartoffelsalat und Würstchen. Aber jetzt mach das mal als Vegetarier. Schwierig. Also wir haben tatsächlich noch keine Lösung dafür, wie wir quasi die Würstchen substituieren und was es dafür geben soll, weil jede vegane Alternative einfach kacke war bisher.
Ich könnte Brotsuppe und getrocknetes Brot empfehlen.
Nein, also so ein bisschen was Schönes. Also ich kann aber sagen, was es früher gab. Früher gab es bei meiner Oma, hat sie Rouladen gemacht. Gab es immer Rouladen. Und bei uns nennt man das Bubenspitzchen.
Bitte was? Oh,
Schupfnudeln, ja.
Ach so.
Bubenspitzchen?
Ja,
Bubenspitzchen. Das klingt sehr falsch. Luzi?
Ich bin maximal verstört. Also meine Mutter macht unglaublich guten Sauerbraten. Den habe ich immer mega geliebt. Tue ich heute noch. Aber nicht traditionell. Ich glaube, der wird ja ganz oft aus Pferd gemacht, meine ich mich zu erinnern. Das nicht, also Rindersauerbraten. Und seitdem das meine Schwester so übernommen hat, das Weihnachtsessen,
ist es einfach nicht mehr so gut.
Es ist nicht mehr. Doch, die hat das auch ganz gut gemacht, aber die hat es irgendwann umgeschwenkt auch zu Weihnachtsgans tatsächlich. Was auch richtig krass war. Ist.
Ja, jetzt ja. Also ich bin mal selber sehr gespannt, was es hier geben wird an Weihnachten. Gehen wir zurück ganz kurz ins Mittelalter. Da war das Weihnachtsessen am 25. Dezember, war dann ein bisschen dicker, wenn man es sich leisten konnte, aber auch da waren es ja eher die vornehmen Haushalte, die sich das überhaupt leisten konnten. Es kamen, wenn man nicht gerade mitten in der Hungersnot war, dann auch wirklich richtig tolle Speisen auf den Tisch. Die hatten aber meistens auch alle eine symbolische Bedeutung. So wurde zum Beispiel Fisch als Symbol für Fruchtbarkeit und das Leben an sich serviert. Und insbesondere der Verzehr von Hering und auch von Fischeiern war mit der Hoffnung auf Glück und Geld verbunden. Linsen und Bohnen gab es auch, die standen für Wohlstand. Äpfel gab es noch dazu, die standen für Gesundheit. Und natürlich Salz und Brot gab es. Und das galt als Garant für ein langes, gesundes Leben. Jetzt überlegen wir ganz kurz, wofür stehen die Würstchen und der Kartoffelsalat?
Ich glaube, das ist einfach nur so, weil es lecker ist und einfach, weil tatsächlich ist es ist einfach immer furchtbar, wenn an Weihnachten ein Teil der Familie dann in der Küche stehen muss und die ganze Zeit alles vorbereiten muss. Deswegen glaube ich, ist es einfach total schön, wenn man was Einfaches hat, was man vorbereiten kann, was man im Zweifelsfall nur noch in einen Topf oder in den Backofen schieben muss und fertig. Dass man lieber gemeinsam die Zeit verbringt, als dass Menschen in der Küche buckeln. Oder man geht essen.
Dann müssen wir so andere buckeln, ja, die dafür Geld kriegen.
Dann müssen halt andere buckeln für einen. Aber ja, okay, alles für Weihnachten. Apropos alles für Weihnachten. Wir drei gehen jetzt in die Taverne.
Alter Daus.
An die Taverne.
Oh Gott, ich muss mal gucken, wo ich meinen Tavernenkorken.
Wo der Fall gerade so schön Eider Daus gesagt hat, auch der Begriff stammt aus einer unserer Folgen, nämlich Teufel Teil 1, da müssen wir irgendwann im nächsten Jahr einen Teil 2 hinterher schieben.
Ja, weil er ist ja nicht weg.
Der Teufel?
Ja. Warte, ich muss auch mal... Natürlich nicht, da gibt es ja noch so viel dazu zu sagen, aber wir sind ja jetzt am Weihnachten, da geht es ja um was ganz anderes.
Jetzt geht es um was anderes und zwar habe ich für euch heute ein richtig zünftiges, tolles Tavernenrätsel am Start. Denn viele Bräuche,
oh Gott,
ganz viele Bräuche sind nicht so alt wie gedacht. Ja. Althergebrachtes Brauchtum gilt zwar heute als total ursprünglich und volkstümlich, aber das stimmt gar nicht. Viele Bräuche sind überhaupt nicht alt, sondern stammen eher aus einer neuen Zeit. Ihr sollt jetzt mit mir zusammen drei verschiedene Bräuche einordnen. Ich nenne euch eine Sache, die zu Weihnachten stattfindet, und ihr sagt mir, ist das neu oder ist das alt?
Okay.
Alles klar?
Ja, krieg ich.
Wie immer gilt beim Tavernenspiel, es muss gar nicht so richtig sein, was ihr erklärt. Möglichst unterhaltsam soll es sein. Und wer hat da verlimmt?
Ich.
Ja, weiß ich nicht.
Diese Technik ist aber auch bei jeder Folge immer wieder ganz neu. Sorry. Diese Einstellungen, die man machen muss bei der Aufzeichnung, kann ja keiner ahnen. So, Brauchtum 1, das ihr bitte einordnen sollt. Das Christkind. Das Christkind, ist es alt, ein alter Brauch oder eine Erfindung der Neuzeit? Luzi, was denkst du?
Also ich tippe ja darauf, dass es auf jeden Fall eine Erfindung der Neuzeit ist, weil das, oh Gott, mein Korken fühlt verrückt. weil der Weihnachtsmann so verbreitet war, die ganze Zeit, dass ich mir nicht erklären kann, dass das parallel entstanden ist. Und ich glaube eigentlich eher dann im Laufe der Neuzeit, dass es vielleicht irgendwann zu gruselig wurde, einen älteren fremden Mann in sein Haus zu lassen, der einem Sachen vorbeibringt. Deshalb muss es irgendwie was Unschuldigeres sein.
Mhm. Ja, ist ein guter Tipp. Falk, du hast ein Riesenskript auf deiner rechten Seite. Du weißt ganz genau.
Nein. Und zwar, dass du heute tatsächlich noch von früher her tatsächlich... Luzi, du bist so mega gut in deiner Intuition. Das Christkind ist eine protestantische Erfindung, weil die Evangelien ja alles abgelehnt haben, was so Heiligenverehrung ist. Und der Weihnachtsmann und Nikolaus ist ja ein Heiliger, ein katholischer Heiliger. Und Luther hat gesagt, nein, wir müssen das ändern. wir müssen das transferieren, wir haben kein Nikolaus, aber wir brauchen irgendetwas, woran man sich festhalten kann, also erfinden wir das Christuskind.
Sehr, sehr gut erklärt, Falk, sehr, sehr gut erklärt. Ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen für alle, okay, die nicht fließend nuschelig sprechen. Und das Christkind ist tatsächlich eine Erfindung der Neuzeit. Aber nicht aus einem Volksbrauch entstanden, sondern es wurde von Martin Luther, wie du es gerade schon so schön gesagt hast, als Weihnachtsfigur erfunden, die anstatt des heiligen Nikolaus die Weihnachtsgeschenke bringt. Die Protestanten lehnten die katholische Heiligenverehrung ab und da brauchte man eine Alternative. Das Christkind wird meistens dargestellt als ein entweder verschleiertes oder ein weiß gekleidetes Mädchen. Und inwiefern das zusammengeht mit Christi Geburt, da braucht man auch keine großartige Erklärung. Das ist dann so. Ja. Super. Also ihr beiden, also Falk wusste das anscheinend sofort und Luzi hat eine super Intuition heute. Oder auch ein Skript in Papyrusrollen vor sich ausgebreitet.
Nee, tatsächlich nicht. Das ist blindes Huhn und so.
Alles klar. Jetzt Frage 2. Jetzt wird's spannend. Der Weihnachtsmann. Alter Brauch oder Erfindung der Neuzeit? Wir haben ja gerade eben schon gehört, Weihnachtsmann und so, irgendwas mit Nikolaus und so, aber ist es denn ein alter Brauch oder wirklich eine Erfindung der Neuzeit?
Also unterhaltsam fällt mir da nichts ein. Ich glaube, ich weiß tatsächlich, wie es war. Das ist auf jeden Fall alter Brauch. Ich meine auch hier St. Nikolaus halt aus Osteuropa, Russland oder was es da genau war, auch mit Väterchen Frost und so. Der da als, okay, Entschuldigung, Falk dreht schon durch.
Weißt du, was ich super finde gerade? Die Reaktion, also die optischen Reaktionen, die jetzt die Leute nicht sehen, die bei Falk jetzt die ganze Zeit passieren, weil wir vielleicht Sachen so aus der Hüfte rausschießen, die er als Chefhistoriker natürlich viel genau besser weiß. Ja. Wir sollten uns das für die Zukunft mal vornehmen bei allen Dingen, die wir besser wissen als er. Also zum Beispiel bei allem, was mit moderner Technik zu tun hat. Bei jedem Computerproblem, bei jedem Handyproblem, bei jedem WhatsApp-Problem oder Mailproblem. Bei jedem Kabel, was falsch rum irgendwo reingesteckt wurde, oh Gott, in irgendein Instrument.
Ja, ich habe verstanden.
Das nehmen wir uns fürs nächste Jahr mal vor.
Da bin ich sofort dabei, ey. Auf jeden Fall, ne? Also alter Brauch, St. Nikolaus als Heiliger verehrt, weil der, glaube ich, auch schon zu Lebzeiten einfach gute Sachen für Kinder gemacht hat, was dann einfach anerkannt wurde. Aber dieses, dass der Weihnachtsmann rote Klamotten mit Pusteln dran hat und sowas, das halt erst seit Coca-Cola. Und vorher hatte der, glaube ich, kein wirklich traditionelles Gewand oder sowas, meine ich.
Okay, Falk, sowas, was meinst du?
Falk, also, mir gleich ins Gesicht bringt.
St. Nikolaus, Weihnachtsmann, also, das sind...
Ja, sprich ruhig ohne Korken. Ich möchte dich ja auch verstehen.
Also, es gibt mehrere Dinge kommen zusammen. Väterchen Frost, also das ist dieser, was du gesagt hast, völlig richtig. Das ist dieser Kälteaspekt. Dann gibt es den Nikolaus, einen Heiligen, der aber eher aus, würde mal behaupten, der heutigen Türkei stammt. Und das war übrigens ein Heiliger, der sich bei mehreren Konzilien als boxkräftiger Schlägertyp rausgestellt hat. Und quasi einmal auch.
Ohne Scheiß, das kann man nicht deutlich genug betonen. Als ich da ein bisschen was drüber gelesen hatte, das ist Wahnsinn. So unfassbar. Ein geiler Typ.
Also, der ist vom Konzil weggeschickt worden, weil er eine Schlägerei angezettelt hat, weil die anderen nicht seiner Meinung waren. Und das muss man sich wirklich vorstellen. Da war Glaube noch richtig gelebt und da gab es anscheinend auch so richtig Christen-Hooligans und Nikolaus gehört da wohl richtig mit dabei. Hat aber auch tatsächlich für seine Gemeinde sehr viel getan, war ein Bischof. Und deswegen wird Nikolaus auch mit der Bischofsmütze dargestellt und mit dem Hirtenstab. Und die Väterchen-Frost-Geschichte kommt dann immer mehr mit rein. Und tatsächlich ist der Weihnachtsmann, wie ihn wir kennen, hat einen Designer entwickelt. Und dieses Bild ist einfach jetzt bei uns völlig verankert.
Ja. ich möchte ein bisschen differenzieren zwischen dem Weihnachtsmann, den ganz, ganz viele jetzt hier in Rot-Weiß vor Augen haben, und dem historischen Weihnachtsmann. Mhm. Und auch da muss man sagen, nee, der Nikolaus und der Weihnachtsmann ist nicht das Gleiche. Das wird leider ganz oft in den gleichen Topf geworfen. Ja. Aber Falk hat es richtig gesagt, Nikolaus, historische Figur, ist auch verbrieft, wird am 6. Dezember irgendwie gefeiert, dieser Feiertag für den heiligen St. Nikolaus. Aber mit dem Weihnachtsmann an sich hat das nichts zu tun. Der Weihnachtsmann ist eine Erfindung der Neuzeit. Zum allerersten Mal taucht er übrigens nicht bei Coca-Cola auf, sondern in einem Song. 1835, Hoffmann von Fallersleben. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Seitdem steht er mehr oder weniger als Gabenbringer in direkter Konkurrenz zum Christkind und hat das auch vielerorts ersetzt. Also bei ganz vielen Leuten kommt der Weihnachtsmann und eben nicht das Christkind. Ja. Und erst dann später, seit circa 1860, 1870, gibt es in den USA den Santa Claus. Und ob der wirklich mit Coca-Cola zusammenhängt, lässt sich gar nicht so sehr belegen. Also mit dem Designer, ja, das ist richtig. Da findet man auch einige Hinweise, aber die Aussage, Coca-Cola hat den Weihnachtsmann erfunden, greift da auch leider zu kurz. Da gibt es leider...
Das ist auch so eine Urban Legend, ne?
Manche sagen, das ist so, und andere sagen, nee, stimmt nicht. Aber ich fand die Geschichte an sich schon super, dass man überhaupt davon ausgeht, ein Getränkehersteller hat eine international bekannte Figur erfunden, die die Geschenke bringt. Völlig skurril. Und in mehreren hundert Jahren oder in tausenden von Jahren blicken die Leute vielleicht zurück und sagen, dieser Luzi damals...
Witzigerweise
muss der ich. Der bringt die Geschenke. Weiß ich nicht, irgendwie.
Genau darüber musste ich aber vorhin nachdenken, als wir uns so selbstverständlich irgendwas in den Mund gestopft haben. Ob das, wenn wir mal bei Met und Moshpit Folge 4600 angekommen sind, wer auch immer den dann machen wird, das dann einfach auch so ist: so, oh ja, komm hier, jetzt müssen wir uns den Korken in den Mund stecken. So, sag mal, warum machen wir das eigentlich?
Ist Tradition.
Halt so. Genau, ist halt so.
Ja, genau.
Und dann brachte er den heiligen Korken von Antiochia aus seinem Exil.
Genau.
Ganz genau. Hier, Falk, du musst gleich weg, weiß ich. Du hast noch Termine und musst gleich losdüsen.
Ich kann tatsächlich noch einen kleinen Moment.
Ich habe allerdings eine dritte und letzte Frage an euch. Und ihr sollt wieder einordnen, ist es alt oder neu. Das Warten auf Weihnachten. Der Adventskranz. Alte Tradition, alter Brauch oder Erfindung der Neuzeit. Luzi, was meinst du?
Da habe ich tatsächlich keine Ahnung. Ich würde jetzt spontan sagen, dass es eine Abwandlung von einer alten Tradition ist. Jetzt, wo du vorhin gesagt hast, dass es auch mit Fastenzeit zusammenhängt, das könnte ich mir vorstellen, dass das auch so ein Abstreichen, oh, wie viele Tage muss ich noch fasten, gewesen sein könnte. Und sich dann irgendwann gewandelt hat zu, ich fress mich mit Schokolade voll.
Das ist schon mal nicht schlecht. Falk, was meinst du?
Ja, ich finde es, da geistern bei mir tatsächlich mehrere Dinge im Kopf rum. Wir haben ja, du hattest vorhin, glaube ich, gesagt, Jean, dass die Fastenzeit über die Rauhnächte geht. Ich hatte im Kopf diese 40 Tage Fastenzeit vom 11. November an, also Jesus in der Wüste und so weiter. Und dazu würde passen, dass man tatsächlich eine zeitliche Einordnung braucht. Aber du hattest vorhin auch erwähnt, dass Kerzen einfach sauteuer sind. Das heißt, ich glaube, dass ein Adventskranz, das könnte fast schon so eine Art... hier Valentine's Day Special der örtlichen Kerzenhersteller sein. so, dass man sagt, okay, wir braucht jetzt alle quasi so ein modernes Internet-Meme. Damals, jeder braucht jetzt einen Adventskranz, wie man, was weiß ich, merkwürdige Dinge jetzt bei TikTok macht. Also hat jeder seinen Adventskranz, was du vorhin gesagt hast, Luzi. Also, ich glaube, eine Art Abstreichen für Fastenzeit, wann ist die endlich rum? Mega, bin ich sofort dabei. Aber tatsächlich weiß ich nicht, woher der Adventskranz kommt.
Ihr seid beide super nah dran auf jeden Fall in eurer Beschreibung, wofür der benutzt wird und wofür der gebraucht wird. Weil dieses Warten auf das Weihnachtsfest und dieses Warten auf das Ende der Fastenzeit spielt da total mit rein. Wir wissen es aber relativ genau. 1839, da gab es den Hamburger Erzieher Johann Hinrich Wichern. Und der kümmerte sich um ganz viele Kinder und Jugendliche in einer Art Waisenhaus, in einer Art Erziehungshaus. Und die haben natürlich jeden Tag gefragt, wann ist denn Weihnachten? Wie lange noch? Wie lange noch? Wie lange noch? Kann man sich gut vorstellen. Und ab irgendeinem Punkt war der Mann wahrscheinlich so entnervt, dass er gesagt hat, pass mal auf, ich stelle jetzt hier, ursprünglich, 23 Kerzen auf. Und jeden Tag machen wir eine an. Und wenn die allesamt brennen, dann ist Weihnachten. Das hat er gemacht, um seinen Zöglingen in diesem Haus so ein bisschen das Warten auf Weihnachten auch so bildlich darzustellen und gefühlt auch zu verkürzen. Jeden Morgen wurde dann ein neues Licht angezündet und erst um 1900 hat sich dann der Kranz an sich, jetzt dann nur noch mit 4 Kerzen und aus grünen Zweigen hergestellt, in ganz Deutschland verbreitet. Also hat rund 60 Jahre gedauert. Der Adventskalender, wie wir ihn heute kennen, der ist noch ein bisschen jünger. Den ersten gedruckten gab es 1903 mit 24 Feldern und die Kinder konnten auf diese Felder dann bunte Bilder kleben. Ja, Schokolade war da noch keine drin.
Ach so.
Ja, das war dann so eine Erfindung von einem Münchner Unternehmer.
Von Coca-Cola.
Fast, fast. Habt ihr eigentlich eine Art Weihnachtskalender oder Adventskalender zu Hause?
Ich nicht, nee.
Ja, ich bin Opfer. Also ich mache jetzt keine Werbung für irgendwelche Leute, aber wir haben hier drei Adventskalender.
Für jede Katze ein.
Und einen vierten, also quasi einen vierten Brauch. Das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Also, wir haben einmal einen,
soll ich den Marken
sagen? Nein. Wir haben, Lisa hat einen Adventskalender, also meine Frau hat einen Adventskalender. Ich habe einen Adventskalender. Ich habe den Adventskalender, den Bruder Frank uns geschickt hat. Den mache ich auch jeden Tag auf. Und daneben haben wir noch ein weihnachtliches Escape Game, das wir jeden Morgen zum Frühstückskaffee mit Plätzchen zelebrieren, wo wir dann eine Frage nach der anderen gerade lösen. Und das ist so unser Weihnachtsbrauch, der sich quasi in der Corona-Zeit etabliert hat.
Luzi, hast du einen Adventskalender oder machst du dir einfach oder holst du dir einfach einen 24er Kasten Bier und jeden Tag wird eins aufgemacht?
Ungefähr sowas wollte ich gerade sagen. Ich habe da diesen kleinen Kümmerling. Ich beginne jeden Morgen mit einem Kümmerling. Nee, Quatsch. Nee, habe ich tatsächlich gar nichts davon. Ich bin auch recht viel unterwegs und deshalb müsste ich den mit mir führen und das ist mir zu stressig.
Luzi, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist?
Was denn?
Wir werden hier ausgefragt die ganze Zeit, aber Jean selber sagt gar nichts. Was sind denn deine?
Und es
du
hat,
musst jetzt mal mit deinem ganzen
Weihnachtsspecial. Es hat nur 70 Folgen, gedauert, dass dir das
genau
aufgefallen ist.
Genau das Konzept dieser Sendung. Meine Gäste dürfen erzählen, der Moderator hält sich vornehm zurück. Das hätte dem ein oder anderen Moderator bei sehr bekannten deutschen Fernsehsendungen in letzter Zeit auch gut getan. Gut. Falk, du hast vorhin was total Spannendes erzählt, nämlich, dass du einen Julbock hast. Bonusrunde. Luzi, was ist der Julbock und woher stammt der? Falk weiß es ja, der hat ja einen zu Hause.
Also ich stelle mir jetzt einen Bock so vor wie so eine Art, sowas, wo man was drüberlegen kann oder draufstellen kann, wie so ein Bock im Sportunterricht, wo man drüber springen musste.
Das stelle ich mir auch spannend vor. Im Wohnzimmer von Falk, auf dem Weg vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer steht mitten im Flur der Julbock. Und morgens, wenn der Falk frisch, fromm, fröhlich, frei aufgestanden ist, muss er erstmal so einen doppelten Rittberger drüber springen.
Da einmal drüber springen.
Ja, oder abends ins Bett eingesprungen in die Laken sozusagen.
Oh Gott. Ja, nee, das, ja. Genau. Besser wird's einfach nicht, genau. Das ist
besser
genau der Bock,
der
zwischen Küche und Schlafzimmer steht und er da drüber springen muss.
Mit diesem Bild wollen wir dann auch schließen. Nein, was?
Super. Das musste raus. Es gibt doch Zeichner da draußen. Kann das bitte einmal gezeichnet werden, wie der weihnachtliche Falk über den Julbock springt zum Kaffee?
Oh ja, das würde mich auch interessieren, wie das aussieht. Aber wir wollen den Leuten da draußen noch ein bisschen echte Informationen geben. Falk, du hast ja einen Julbock zu Hause. Weißt du, woher die Tradition des Julbocks stammt?
Meines Erachtens nach aus Skandinavien. Meiner ist definitiv ein schwedischer Julbock und ist aus Stroh. Nein, ach Gott, ich habe euch ja noch gar nicht von meinem Weihnachtself von Ole erzählt. Oh Gott. Ich habe noch...
Bitte, was?
Bei mir, ja, Freunde, das ist superklasse. Bei mir zieht Anfang Dezember zieht bei mir der Weihnachtself ein. Der hat so eine Tür und eine Leiter und einen Briefkasten und so weiter. Und das ist ein wunderschönes Ding. Also man stellt eine Tür auf.
Moment, ich wollte gerade fragen, ist das jetzt wieder so ein Ding wie damals, als Elsie bei dir eingezogen ist oder einer der anderen Dunderspieler?
Genau,
das ist irgendein Typ, der kommt jedes Mal Anfang Dezember, klingelt bei dir an der Tür, es ist der Ole. Ja, also hi, da bin ich wieder. war schwer unterwegs, aber hier im Dezember kann ich ja bei dir unterkommen.
Nein, wir haben das auch irgendwann mal angefangen, weil wir das so furchtbar niedlich fanden, so wie ein kleiner Hauself. Und tatsächlich, das habe ich mit vielen Leuten jetzt schon über ihre Hauselfen gequatscht und über ihre Weihnachtselfen. Und dass das jetzt immer mehr ein richtig schöner Trend wird, so eine Tür aufzustellen, wo der Elf dahinter wohnt.
An alle Psychologen da draußen, die uns zuhören. Nein, wir brauchen keine Hilfe. Der Falk kriegt das wirklich gut hin, einigermaßen im Alltag. Und ansonsten passen wir auf ihn auf.
Was
zurück
auch,
zum Julbock.
Was ich wollte ganz kurz den Leuten noch... wir müssen noch ein bisschen, müssen ja noch so ein bisschen Real Talk machen.
Ja.
Falk, wenn du sagst, der Elf in deinem Regal ist niedlich. Ja. Ist der genauso niedlich wie der Refrain, den wir neulich geschrieben haben, wo du gesagt hast, oh, der Refrain ist niedlich? Oder ist er auf
andere? Nein, das ist ein anderes niedlich.
Lass uns ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Falk hat tatsächlich das Problem, dass er erstens immer dazwischen plappert, wenn andere Leute reden, und zweitens, dass er das Wort niedlich so unfassbar inflationär benutzt.
Ja.
Und zwar ständig. Also alles ist irgendwie niedlich. Das ist so niedlich. Man weiß nie, was er meint. Also das kann von lecker, Getränk oder Essen sein. Das kann ein Refrain von einem Song sein, wo man nicht weiß, will er einen verarschen oder meint das jetzt ernst. Bis hin zu, ja, was denn eigentlich alles? Falk, was ist denn alles in niedlich enthalten?
Niedlich ist so wie das badische, der badische Fuß.
Bitte was?
Der badische Fuß. Wenn man in Baden sagt, mir tut der Fuß weh, kann es von der Zehenspitze bis zum Mitte-Oberkörper sein.
Oh Gott, manchmal bin ich so müde.
Ja.
Okay, also niedlich von, was wir jetzt tatsächlich alles schon hatten, von ein kleiner Elf zieht in einer Tür in deinem Regal ein, zu, wir schreiben das übelste Baller-Riff in einem Metal-Song, was du auch niedlich findest.
Ja, alles also dazwischen kann auch niedlich sein. Ich versuche mich tatsächlich, das wird ein Vorsatz für 2024 werden, mich besser auszudrücken und das niedlich noch weiter
und zu. Und wie alle deine Vorsätze der letzten 100 Millionen Jahre wird auch der nicht stattfinden. Wisst ihr was, Leute? Sucht euch doch euren scheiß Julbock aber selber im Internet zusammen. Ich rede jetzt hier überhaupt nicht mehr drüber. Ihr könnt alle selber googeln, was der Julbock ist. Ist mir doch jetzt völlig egal. Leute. Ich muss einen Streaming-Hinweis machen. Und zwar, wenn ihr da draußen, liebe Leute, den Soundtrack für euer ganz persönliches, niedliches Weihnachtsfest braucht, dann ist der Mittelalter-Rockstream bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Den gibt's im Internet und natürlich auch in der MyBob-App. Die könnt ihr euch auf euer Handy runterladen und dann zwischendurch bei jedem Song sagen, Mensch, ist das wieder
niedlich.
Das war spitze.
Außerdem gibt's noch den Folk-Rock-Stream, der passt auch super zu Weihnachten und in dem sind wir immer mal wieder mit unseren Songs auch zu hören. Schaltet am besten mal ein, hört's euch an. In diesem Gespräch heute haben wir mehrere Schanden des Tages schon angetriggert, ohne sie wirklich als Schanden des Tages zu benennen. Nämlich jedes einzelne Mal, wo uns Falk so rüde unterbrochen hat in unserem Redefluss. Ja, ich musste ja das alles hier sauber schneiden in dieser Folge, sodass das hinterher für den Hörer und die Hörerin so klingen wird, als hätten wir ein total gerade ausgeführtes Gespräch gehabt. Das heißt, Falk hat eigentlich seine ganzen Schanden des Tages heute schon erledigt. Jetzt überlege ich kurz, ob mir persönlich eine Weihnachtsschande des Tages einfällt. Luzi, hast du eine Schande des Tages, die du rund ums Weihnachtsfest verorten könntest?
Schande. Schande.
Nee, nicht so eine wirkliche Schande. Ich habe eine Geschichte, die ist lustig und die ist uralt. Also ich war da 6 oder so. Also da ist jetzt auch nicht wirklich was Schlimmes passiert. Aber damals, ich habe ja vorhin erzählt, meine Mutter macht sowieso den besten Sauerbraten. Dazu gibt es immer Klöße. Und wir saßen dann damals auch immer alle zusammen am Tisch. Reich gedeckte Tafel, sowas. Dann, kannst du mir mal einen Kloß rübergeben? Und gebe den so rüber. Auf dem Löffel, den Kloß. Und der Kloß fällt runter. Und bündig auf ein Glas. Und bleibt da stecken. Das ist auch mit einer der ersten Weihnachtserinnerungen, die ich überhaupt habe. Deshalb ist es eine halbe Schande, aber auch eine schöne Erinnerung.
Jetzt kurzer Teaser, beziehungsweise kurzes Easter Egg für alle, die unsere gesamten Folgen schon gehört haben. Was war in dem Glas drin? War es auch ein Dunkelbier?
Nee, da war, oh Gott, das weiß ich nicht mehr, was da drin war. Oh, Dunkelbier, auch großartige Erinnerung. Und da fragt ihr euch, warum ich trinke, wenn mein Leben schon so angefangen hat mit Dunkelbier.
Ja. Ja, für alle, die jetzt gar nicht wissen, was das Dunkelbier oder die Geschichte rund ums Dunkelbier überhaupt ist, hört euch einfach alle unsere Folgen an, dann kommt die Geschichte auf jeden Fall vor. Falk, hast du eine Schande, die zu Weihnachten passt?
Ja, also ich weiß nicht, sie ist nicht wirklich lustig, aber ich glaube, es ist etwas, das mir immer noch als Erwachsener nachgeht, weil ich regelmäßig drüber nachdenke. Es ist so eine Kindheitserinnerung an Weihnachten. Wie gesagt, wir hatten früher Weihnachten in der Familie, im Rahmen der Familie gefeiert, bei meiner Oma. Dort gab es einen Raum, in dem ein Weihnachtsbaum stand und unter dem Weihnachtsbaum waren auch immer unsere Geschenke. Und das haben wir zusammen mit der Familie des Bruders meines Vaters gefeiert. Und ich hatte einen Cousin, mit dem wir sehr, sehr, also sehr innig Weihnachten eben gefeiert haben. Und irgendwann gab es dann diese Situation, jeder wartet drauf und dann ertönt eine Glocke und du hörst dieses Glöckchen. Und dann rennen die Kinder in den Raum mit dem Weihnachtsbaum und sagen, oh, das Christkind war da und jetzt stehen die Geschenke unter dem Baum. Und ich konnte mir es, und am Anfang ist es ein Wunder für ein Kind, die Glocke ertönt. Und irgendwann kommst du dahinter und denkst so, ah, das machen die Erwachsenen doch. Das muss doch, diese Art von Wunder gibt es vielleicht gar nicht. Und dann versucht man diesem Geheimnis auf den Grund zu kommen. Und schafft es nicht und versucht immer mehr so detektivisch dahinter herzukommen, wie passiert diese Sache mit dem Glöckchen, weil es mir wirklich nicht zu erklären war. Und ich glaube, meine persönliche Weihnachtsschande ist, dass ich tatsächlich versucht habe, dieses Wunder zu entzaubern und tatsächlich auch dahinter gekommen bin, wie sie es gemacht haben. Und ist auch überhaupt nicht spektakulär, aber für mich hat es einen Teil von Weihnachten entzaubert. Und das finde ich nach wie vor, ich glaube, es wäre noch schöner, wenn ich immer noch nicht wüsste, wie dieses Glöckchen in diesem Zimmer, in dem niemand war, hatte klingeln können. Und das ist so, das ist meine persönliche Weihnachtsschande sozusagen.
Ich finde ja, dass du bis heute dir das so ein bisschen bewahrt hast, indem du bei jedem deiner Computerprogramme und bei deinen ganzen Handy-Apps nicht weißt, warum jetzt wann welches Glöckchen klingelt. Also du hast es eigentlich geschafft, dir diesen schönen, kindlichen Zauber zu bewahren.
Ja, danke.
Mir fällt eine winzige Schande ein, die zu Weihnachten passt. Und zwar habe ich viele, viele Jahre in Folge immer mal wieder auch Musik gemacht rund um Weihnachten und den einen oder anderen Chor begleitet und sowas mit, entweder als Schlagzeuger, dann sehr leise natürlich in der Kirche oder auch in anderen Besetzungen. Und wir haben einmal eben mit einem kleinen Trio einen Weihnachtschor begleitet, das war ein Gospelchor und die hatten einen Namen, wenn ich den jetzt sagen würde, wüssten vielleicht manche den Namen. Ich sage so viel, der Name hatte mehrere, es war ein englischer Begriff und er hatte sehr, sehr viele CH und SCH Laute drin, was eigentlich kein Problem ist, solange der Pfarrer oder die Pfarrerin, die den Chor ansagt, nicht einen ganz, ganz schlimmen Lispelfehler hat. Und das ist an dem Abend aber leider so gewesen. Da war also eine Pfarrerin da, die hat sehr enthusiastisch diesen Chor angesagt, mit dem wir da aufgetreten sind und sagte den Namen. Und in dem Moment haben der Pianist und ich uns hinter den Notenstativen verstecken müssen, weil wir den schlimmsten Lachanfall unseres Lebens hatten. Und der war so schlimm, der ging auch nicht weg. Wir haben das erste Stück angefangen zu spielen und es war so schwer zu spielen, weil wir konnten nicht aufhören zu lachen. Kennt ihr das? Wenn man irgendwo sitzt und der Gag ist schon lange rum, es ist auch eigentlich schon gar nicht mehr witzig, aber man guckt den Kollegen an, der neben einem steht oder sitzt und der lacht sich immer noch tot und dann lacht man selber wieder, dann guckt der einen selber an und ne, du bist dann so der Grund, warum der sich wieder tot lacht. Wir kamen überhaupt nicht mehr auf unser Leben klar und haben die weihevollsten Songs, also wirklich mit dem Kopf nach unten hinter dem Notenstativ verbracht, weil wir nur noch lachen mussten. Und das hat natürlich auch den Chor total verunsichert, weil die dachten wahrscheinlich auch, die lachten über uns oder so. Ne? Mhm. Das war nicht schön. Da bin ich auch nicht stolz drauf, aber es war so ultra lustig.
Geil.
Ich kann euch gleich den Namen sagen. Also ich schneide es jetzt raus. Also der Chor hieß... Das war in...
Oh Gott.
Oh Gott, oh Gott. Oh.
Ja, doch, kann ich richtig gut nachvollziehen, dass man da durchdreht.
Die gibt es vielleicht noch, deswegen wollte ich den Namen nicht sagen.
Ja, also, ja, völlig richtig.
So viel dazu. Also, ich hoffe, bei allen Weihnachtskonzerten, die es jetzt geben wird in den nächsten Tagen, muss keiner von euch lachen oder auch da draußen. Das wäre es eigentlich, ne? Liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen, unser kleines Special rund um Weihnachten. Nächstes Jahr haben wir übrigens wieder eine Chance, ein Weihnachtsspecial zu machen, wenn wir bis dahin die 100 Folgen vollgekriegt haben. Das wäre ja schön eigentlich, ne?
Können wir das schaffen?
Nee, leider nicht. Weil wir kommen alle 14 Tage raus, das Jahr hat 52 Wochen.
Ja, siehst du, schaffen
wir nicht. Wird knapp. Wir könnten ja die ein oder andere Sonderfolge einstreuen, damit wir nächstes Jahr die 100 voll kriegen. Aber auch so bleibt es wenigstens spannend. Ja? Ihr Leute, wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr uns eure Anregungen, aber gerne auch Fragen und Kritik schicken. Und zwar unter der Mailadresse saltatiomortis@radiobob.de. Dort nehmen wir auch gerne Themenvorschläge entgegen für zukünftige Folgen. Sagt uns einfach, was ihr hören wollt. Wir bemühen uns, das irgendwie in der Zukunft möglich zu machen. Wenn ihr uns bewerten könnt, überall dort, wo ihr diesen Podcast hört, dann gebt uns volle Punktzahl, volle Sterne, 5 Sterne Deluxe bitte. Und wenn ihr das dort irgendwie machen könnt in euren Apps oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, dann schreibt uns auch einen kleinen Text dazu, wie toll dieser Podcast ist. Und schreibt vor allem auch bei anderen Podcasts drunter, der Podcast hier ist ja ganz nett, aber kennen Sie schon Med und Moshpit? Haben Sie schon mal Med und Moshpit gehört? Ja. Und sagt dann auch gerne euren Freunden und Bekannten Bescheid, dass es hier was Tolles zu hören gibt. Die Med- und Moshpit-Familie muss wachsen. Das vorletzte Wort gebührt wie immer meinen Gästen. Luzi, gib den Leuten noch ein bisschen was mit in die schöne und besinnliche Weihnachtszeit. Oder was den 24er Spezial-Bier-Adventskalender angeht.
Ich kann eigentlich nur sagen, Leute, seid nicht so misanthropisch unterwegs wie ich, sondern geht zu euren Familien, verbringt Zeit mit denen, räumt Sachen aus der Welt, die vielleicht noch irgendwo rumschwelen, weil genau dafür ist die Zeit auch gut. Lasst es euch gut gehen bei vielem Essen. Und was übrigens ein besonders, wirklich sehr gutes, eigentlich sogar das beste Weihnachtsgeschenk der Welt ist, habe ich mir sagen lassen, sind Tickets zu unserer Burgentour. Also packt die unter den Weihnachtsbaum. Ganz uneigennützig, weil ich einfach nur weiß, dass es ein schönes Geschenk ist. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns nächstes Jahr.
Falk?
Ja, ich hatte es eingangs schon erwähnt. Eines der für mich schönsten Weihnachtslieder tatsächlich ist Macht hoch die Tür, das Tor macht weit. Und ich glaube, darum geht es für mich dieses Jahr an Weihnachten oder überhaupt hoffentlich für viele an Weihnachten. Auf den Gedanken bin ich wunderbar gestoßen worden. Es geht darum, dass wir die Türen unserer Herzen nicht verschließen. Und das sollten wir machen allen Menschen gegenüber, den Menschen, die Leid und Not haben, auch unseren Freunden gegenüber. Jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen und wenn wir offene Herzen haben, dann können wir aufeinander zugehen und dann erleben wir das, was für mich der Geist von Weihnachten ist.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Wir danken euch für eure Zeit und die Aufmerksamkeit und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Nicht direkt Anfang Januar. Wir machen eine winzig kleine Weihnachts- und Neujahrspause, aber dann geht's relativ schnell wieder weiter. Wir sagen euch auf all unseren Social-Media-Kanälen Bescheid, wann es wieder weitergeht und dann hören wir uns, sehen uns nicht, aber wir hören uns im nächsten Jahr. Und auch ich hoffe, dass ihr uns besuchen kommt im nächsten Jahr auf unserer Burgentour oder überall, wo wir sonst zu hören und zu sehen sind. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Ciao. Frohe Weihnachten. Einen guten Rutsch. Alles Gute. Okay, das war zu pathetisch. Aber es musste raus. Sorry.
Das war Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis, ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App. Radiobob, Deutschlands Rockradio.